-3 bis +3 Grad. Und die Zeit, es ist 22:03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Roman »Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy« von Lawrence Stern. Heute den 6. Abschnitt. Stern, so schrieb Friedrich Nietzsche über den englischen Romancier, bringt beim rechten Leser ein Gefühl der Unsicherheit darüber hervor, ob man gehe, stehe oder liege. Ein Gefühl, welches dem des Schwebens am verwandtesten ist. Man muss sich der Sternschen Laune auf Gnade und Ungnade ergeben und kann übrigens erwarten, dass sie gnädig, immer gnädig ist. Ein Gefühl der Unsicherheit stellt sich auch bei dem ein, der erläutern soll, was in den vorausgegangenen Lesungen bzw. Kapiteln erzählt wurde. Denn Stern erzählt nicht chronologisch und der Ich-Erzähler seines Romans weiß beispielsweise mehr über die Zeit zu berichten, die seiner Geburt vorausging, als über die reale Lebenszeit. Die kunstvolle, verschachtelte und von ständigen Abschweifungen bestimmte Erzähltechnik seines Buches hat Stern selbst im 22. Kapitel des ersten Buches mit folgenden Worten beschrieben. Durch den Kunstgriff der Abschweifung und Digression ist die Maschine meines Werkes von einer ganz eigenen Gattung. Es sind darin zwei Gegenbewegungen angebracht und vereinigt, welche einander entgegenzuarbeiten scheinen. Kurz, mein Werk ist digressiv und progressiv auf einmal und zugleich. Die Digressionen sind unwidersprechlich der Sonnenschein. Sie sind das Leben, die Seele des Lesens. Wollte man sie zum Beispiel aus diesem Buch herausheben, meinetwegen möchte das ganze Buch daran hängen bleiben. Durchs ganze Buch würde ein ewiger kalter Winter herrschen. Man gebe sie aber dem Schriftsteller wieder. Hervor geht er wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, frohlockt jedem entgegen, verbreitet Mannigfaltigkeit und wehrt der Sättigung. Doch ungeachtet seiner Abschweifungen, respektive Digressionen, verfährt Stern auch hier gnädig mit dem Leser. Jederzeit lässt sich der Faden wieder anknüpfen, gerade weil er nicht logisch, sondern assoziativ gesponnen wird. So viel sei nur in Erinnerung gebracht. Im ersten Buch wird Tristram gezeugt, im dritten wird er geboren. Wir sind aber erst im zweiten Buch angekommen und dort beim vierten Kapitel. Denn bevor Tristram geboren werden kann, müssen Umstände und Vorgeschichte seiner Geburt dargelegt werden, müssen die Gründe erläutert werden, aus denen weder Hebamme noch Pfarrer bei der Geburt anwesend sind. Dafür aber der wenig erfahrene Dr. Slop, der Tristrams Mutter am Wochenbett beistehen muss. Unterdessen sind Walter Shandy, Tristrams Vater, und sein Bruder Toby, Tristrams gefühlvoller Onkel, ins Gespräch vertieft. Als Walter seinen Bruder nach der Ursache des Lärms im oberen Stockwerk fragt, wo Tristram gerade zur Welt gebracht wird, unterbricht der Erzähler Onkel Toby gleichsam mitten im Wort mit dem Argument, der Leser müsse, um Tobys Antwort richtig würdigen zu können, erst mit seinem Charakter vertraut gemacht werden. Die neuerliche Abschweifung erstreckt sich über nicht weniger als 9 Kapitel und fast 100 Seiten. Und in dieser Schilderung des Charakters und der Erlebnisse Onkel Tobys wird Werner Fink nun fortfahren.
5. Kapitel. Wenn sich ein Mensch einer herrschenden Leidenschaft überlässt oder, mit anderen Worten, wenn sein Steckenpferd hartmäulig wird, dann ade, kalte Vernunft und liebe Klugheit. Onkel Tobys Wunde war beinahe geheilt und nachdem er eine Banknote an den Wundarzt für Mühe und einen Brief mit dem zärtlichsten Danke an meinen Vater auf dem Tische zurückgelassen, packte er seine Karten und seine Bücher von der Kriegsbaukunst zusammen und mit Hilfe einer Krücke an der einen Seite und Trim auf der anderen stieg er zu Wagen und fuhr nach Shandy Hall. Der Grund, oder vielmehr die Grille, welche diese schnelle Auswanderung veranlasste, war wie folgt. Der Tisch in meines Onkels Zimmer, an welchem er den Abend vorher ehe sich diese Veränderung zutrug, mit seinen Grundrissen saß, war ein wenig zu klein für die Menge von großen und kleinen Werkzeugen der Wissenschaft. Da begegnete ihm nun der Zufall, dass er, indem er die Hand nach seiner Schnupftabakdose ausstreckte, seinen Zirkel auf die Erde warf und, indem er sich bückte, ihn aufzuheben, mit dem Ärmel sein Besteck und die Lichtscheren dazu herunterwischte. Für einen Mann, lahm wie mein Onkel Tobi, war es vergebens, darauf zu denken, alle diese Übel selbst zu beheben. Er klingelte seinem Bedienten Trim. »Trim«, sagte mein Onkel Tobi, »seh er einmal, was ich da gemacht habe. Ich muss das Ding besser eingerichtet haben. Trim, kann er nicht mein Lineal nehmen und die Länge und Breite dieses Tisches messen und dann hingehen und einen bestellen, der noch einmal so groß ist?« »Ja, euer Gnaden«, antwortete Trim und machte sein Bückling. »Aber ich hoffe, euer Gnaden sollen bald so gesund sein, dass sie nach ihrem Landgute reisen können. Dort, da euer Gnaden so groß Gefallen an Fortifikationswesen haben, könnten wir die Sache ganz schmuck einrichten.« Hier muss ich Ihnen Nachricht geben, dass dieser Bediente meines Onkels Tobi, der allenthalben Trim genannt wurde, unter meines Onkels eigener Kompanie Korporal gewesen war. Sein wahrer Name hieß James Butler. Da er aber einmal im Regiment den Zunamen Trim bekommen hatte, so nannte ihn mein Onkel Tobi auch beständig dabei. Oder er musste eben nach seiner Art recht böse sein. Der arme Kerl war zum Dienste untüchtig wegen einer Wunde von einer Musketenkugel am linken Knie, die er 2 Jahre vor der Affäre bei Namur bekommen hatte. Und weil der Kerl im Regimente sehr wohl gelitten und sonst wohl gewandt war, so nahm ihn mein Onkel zu sich als Bedienten und traf's mit ihm vortrefflich. Denn er wartete meinem Onkel im Felde und in den Winterquartieren auf als Diener, Stallknecht, Barbier, Koch, Schneider und Krankenwärter. Und er wartete und pflegte sein wirklich von Anfang bis Ende mit großer Treue und Ergebenheit. Mein Onkel Tobi liebte den Menschen auch wieder. Und was ihn noch mehr an ihn band, war die Gleichheit ihrer Kenntnisse. Denn Korporal Trim hatte durch ein 4-jähriges Anhören der Gespräche seines Herrn von befestigten Städten und durch den Vorteil, dass er beständig in seines Herrn Pläne, Grundrisse und so weiter gucken konnte, nicht wenige Kenntnis von der Wissenschaft erworben. Und die Köchin und das Kammermädchen standen in der Meinung, dass er wohl ebenso gut eine Festung bestürmen könnte als sein Herr. Ich habe nur noch einen Pinselzug an Korporal Trims Charakter zu tun. Und das ist der einzige dunkle Schatten darin. Der Kerl mochte sich gern sprechen hören. Sein Betragen indessen war dabei so ehrerbietig, dass es leicht war, ihn beim Stillschweigen zu erhalten, wenn sie ihn einmal darin hatten. War aber seine Zunge im Gange, so war kein Aufhalten. »Wenn ich mich unterstehen dürfte«, sagte er, »euer Gnaden einen guten Rat zu geben und meine Meinung zu sagen.« »Das darf er, Trim«, sagte mein Onkel Tobi. »Sprech er, sagt er, was er von der Sache denkt, ohne Furcht, guter Trim.« »Gut denn«, versetzte Trim und ließ nicht dabei die Ohren hängen und kraute auch nicht in den Haaren wie ein Bauernlümmel, sondern strich sich die Haare von der Stirn zurück und stand stramm, wie vor seinem Rott. »Ich meine«, sagte Korporal Trim und setzte den linken Fuß, welches der lahme war, ein wenig vorwärts und zeigte mit der offenen Hand nach einem Grundrisse von Dünkirchen, der mit Nadeln an die Tapete gesteckt war. »Ich meine«, sagte Korporal Trim, »ohne euer Gnaden ins Kommando zu fallen, dass die Ravelins da, Basteien, Kurtinen und Hornwerke, nur ein armseliges, jämmerliches Stück Klitterwerk auf dem Papier ist, gegen das, was euer Gnaden und ich daraus machen könnten, wenn wir so für uns auf dem Lande wären und hätten nur ein Viertel Morgen und ein halb Terrain, damit wir machen könnten, was wir wollten. Der Sommer ist vor der Tür, fuhr Trim fort. Euer Gnaden könnten dabei sitzen und geben mir die Nographie. Ich Nographie, muss er sagen, fiel ihm mein Onkel ein. Von der Stadt oder Zitadelle, wovor euer Gnaden sich damals gelagert haben, und auf der Glacis, die ich selbst gemacht habe, sollen mich euer Gnaden hakebusieren lassen, wenn ich's nicht fortifiziere, so gut als euer Gnaden wünschen mögen.
Oh, das könnte er wohl, sagte mein Onkel.
Denn wenn euer Gnaden, fuhr der Korporal fort, mir nur das Polygone mit allen Spitzen und Linien angeben können.
Das kann ich recht gut, sagte mein Onkel.
So wollte ich mit der Fossee anfangen, und wenn euer Gnaden mir die gehörige Tiefe und Breite geben könnten,
auf ein Haar kann ich das, sagte mein Onkel,
so wollte ich die Erde nach dieser Hand gegen die Stadt zu aufwerfen und machte daraus die Böschung gegens Feld zu zur Außenböschung.
Die Ingenieure nennen es Vasen oder Rasentrim, sagte mein Onkel Tobi.
Euer Gnaden verstehen diese Dinge besser, versetzte Korporal Trim, als alle Ingenieure ins Königs Diensten. Wollen nur euer Gnaden das Tischbestellen gut sein lassen und mich aufs Land mitnehmen. Ich wollte unter euer Gnaden Anführung arbeiten wie ein Pferd.
Mein Onkel Tobi ward im Gesicht scharlachrot, als Trim so fortfuhr. Es war aber nicht aus bösem Gewissen, dass er rot ward, noch aus Bescheidenheit oder Ärger. Es war ein freudiges Erröten. Korporal Trims Projekt und Beschreibung trieb ihm das Blut zu Kopf. Trim, sagte mein Onkel Tobi, er hat genug gesagt.
Euer Gnaden, sprach Trim immer weiter, könnten in ihrem Lehnstuhl sitzen.
Nichts mehr, Trim, rief mein Onkel Tobi.
Noch dazu wär's vor euer Gnaden nicht allein Vergnügen. Euer Gnaden Wunde würde in einem Monat zu sein. Mein Onkel Tobi sprang auf ein Bein, ganz von Entzücken überwältigt, drückte ein Goldstück in Trims Hand und sprach, sag ihr kein Wort weiter, lieber Bursche, sondern geh er den Augenblick hinunter, damit ich mein Abendessen bekomme.
Mein Onkel Tobi hatte ein kleines, hübsches Landhaus in dem Dorfe, wo die schändischen Güter lagen. Von hinten stieß ein Küchengarten an dieses Haus, der ungefähr so viel Grundmaße enthielt, als Korporal Trim wünschte, sodass, als Trim die Worte sagte,
und hätten nur ein Viertel Morgen und ein halb Terrain, damit wir machen könnten, was wir wollten, sich dieser leibhafte grüne Bosselplatz auf der Retina meines Onkels gemalt erschien, und das war die physische Ursache, die ihn die Farbe verändern ließ oder wenigstens seine Gesichtsröte zu dem ungemäßigten Grade trieb, wovon ich sprach.
Wie mein Onkel Tobi und Korporal Trim diese Sache angriffen, nebst der Geschichte ihrer Feldzüge, welche gar nicht leer an Begebenheiten waren, kann eine ganz interessante Nebenhandlung abgeben, die mit der Haupthandlung dieses Dramas fortläuft. Jetzt muss der Vorhang fallen, der Schauplatz verwandelt sich in das Wohnzimmer mit dem Kaminfeuer. Sechstes Kapitel. Was mögen Sie vorhaben, sagte mein Vater.
Ich denke, antwortete mein Onkel Tobi, wobei er, wie ich ihn sagte, die Pfeife aus dem Munde nahm und die Asche ausklopfte, wie er die Phrase anfing.
Ich denke, antwortete er, es wäre wohl gut, Bruder, wenn wir klingelten.
Hör, Obadja, was heißt das Gepolter über unserem Kopf? Fragte mein Vater.
Mein Bruder und ich können kaum hören, was wir sprechen.
Herr, antwortete Obadja,
der Bediente meines Vaters und beugte seine linke Schulter vor. Madame ist übel geworden. Und was hat Susanna da im Garten zu rennen, als wenn ein halb Dutzend Ehrenräuber hinter ihr wären? Herr, sie rennt den kürzesten Weg, versetzte Obadiah, die alte Wehmutter zu holen. So sattelt ein Pferd, sagte mein Vater, und reitet geschwind zum Dr. Slope, dem Akkuscheur. Wir ließen ihn alle grüßen und sagt ihm, dass Madame in Kindsnöten ist und dass ich ihn bitten lasse, er möchte gleich mit euch kommen. Das ist ja sehr närrisch, sagte mein Vater zu meinem Onkel Tobi, als Obadiah die Türe zugemacht. Da wir einen so erfahrenen Geburtshelfer wie Dr. Slope so ganz in der Nähe haben, dass meine Frau bis auf den letzten Augenblick auf ihrer eigensinnigen Grille bestehen und das Leben ihres Kindes, das schon ein Teil Leiden gehabt hat, der Unwissenheit eines alten Weibes anvertrauen muss. Und nicht allein das Leben meines Kindes, Bruder, sondern ihr eigenes und dann das Leben aller der Kinder dazu, die ich hernach vielleicht noch hätte mit ihr haben können. Es kann sein, Bruder, versetzte mein Onkel Tobi, dass sie's tut, um die Unkosten zu sparen. Ein Endchen Licht lieber, erwiderte mein Vater. Der Doktor muss sein Geld haben, er tue was dafür oder nicht, wo nicht noch mehr, um ihn bei guter Laune zu erhalten. Dann kann's wohl aus keiner Ursache in der weiten Welt sein, sagte mein Onkel Tobi in der Arglosigkeit seines Herzens, als aus Schamhaftigkeit. Vielleicht schämte sich meine Schwester, fuhr er fort, käme ihr eine Mannsperson zu nahe. Ich will nicht sagen, ob mein Onkel seine Phrase abgeschlossen hatte oder nicht, desto besser für ihn, dass man glaubt, er habe seinen Punkt gemacht, denn nach meiner Meinung hätte er kein einziges Wort hinzusetzen können, um sie zierlicher zu machen. Hatte hingegen Onkel Tobi die Periode nicht ganz zu Ende gebracht, so hat die Welt dem Umstande, dass meines Vaters Tabakspfeife plötzlich zerbrach, eines der nettesten Exempel von der zierlichsten Figur in der Redekunst zu danken, welche die Rhetoriker Aposiopesis nennen. Hilf Himmel, wie genau kommt es nicht auf das Poco Pio und das Poco Meno der italienischen Artisten, auf das unmerkliche Mehr oder weniger an die wahre Schönheitslinie sowohl in einer Periode als in einer Statue zu treffen. Wie kann doch der geringste Zug des Griffels, des Pindels, der Feder, des Violinbogens und so weiter, diese wahre sanfte Rundung geben, welche das wahre Vergnügen erregt? Oh, meine lieben Landsmänner, seid sorgfältig, seid behutsam mit eurer Zunge und niemals lasst es euch aus dem Sinne kommen, an was für kleinen Partikeln eure Beredsamkeit hängt und euer Ruhm. Meine Schwester schämte sich vielleicht, sagte mein Onkel Tobi, käme ihr eine Mannsperson zu nahe. Siebentes Kapitel. Obgleich mein Vater eigentlich ein guter Naturkundiger war, so war er doch auch so etwas von einem Moralisten dabei. Und deswegen hätte er, als ein solcher da seine Pfeife in der Mitte entzweibrach, beide Stücke nehmen und gelassen aufs Kaminfeuer werfen sollen. Und damit gut. So etwas tat er aber nicht. Er warf sie mit aller möglichen Heftigkeit und um der Handlung noch mehr Nachdruck zu geben, sprang er vom Stuhl auf beide Füße, um sie auszuüben. Dieses hatte so etwas Ähnliches von Hitze und die Art, womit er auf das, was mein Onkel Tobi sagte, antwortete, bewies es. Schämen, sagte mein Vater und wiederholte meines Onkels Worte, käme ihr eine Mannsperson zu nahe. Wahrhaftig, Bruder Tobi, Hiobs Geduld solltest du ermüden, die ich nicht habe, obgleich schon seine Plagen dünkt mich. Wieso? Warum? Worin? Weswegen? Worüber? Versetzte mein Onkel Tobi mit dem größten Erstaunen. Wenn ich bedenke, dass ein Mann so alt geworden sein kann wie du, Bruder, und noch so wenig Weiberkenntnis hat. Ich kenne von Ihnen gar nichts, versetzte mein Onkel Tobi, und ich dächte, fuhr er fort, der Puff, den ich das Jahr nachher, da Dünkirchen geschleift ward, in der Affäre mit der Witwe Wertmann bekam, welchen Puff ich, wie du weißt, nicht bekommen haben würde, hätte ich nur die geringste Kenntnis vom Frauenzimmer gehabt, hätte mir wohl eine gerechte Ursache gegeben, zu sagen, dass ich von den Weibern und ihren Sachen weder etwas weiß noch zu wissen verlange. Mich dünkt, Bruder, versetzte mein Vater, so viel könntest du doch wenigstens wissen, das rechte Ende eines Weibes vom Unrechten zu unterscheiden. Mein Onkel Tobi dachte wohl an keines von beiden, denn er sah gerade vorwärts. Rechtes Ende, murmelte er leise vor sich hin und blieb dabei, wie es murmelte, unvermerkt mit den Augen an einer kleinen Spalte hängen, die eine losgewichene Fuge im Gesimse des Kamins gemacht hatte. Rechtes Ende eines Weibes. Für warm, sagte mein Onkel. Ich weiß ebenso wenig, was das ist, als der Mann im Monde. Und wenn ich auch einen ganzen Monat darauf sinne. Er hielt dabei immer noch die Augen auf die losgewichene Fuge. So weiß ich gewiss, ich würde es nicht ausfindig machen. So will ich dir sagen, Bruder, erwiderte mein Vater. Jedes Ding in der Welt, fuhr mein Vater fort, indem er eine frische Pfeife füllte, jedes Ding in dieser Welt auf Erden, mein lieber Bruder Tobi, hat zwei Enden. Nicht immer, versetzte mein Onkel Tobi, zum wenigsten, versetzte mein Vater, immer zwei Seiten, welches auf eins hinausläuft. Nun, wenn sich jemand hinsetzt und überlegt mit kaltem Blute bei sich selbst die Gestalt, den Bau, das Beikommensvermögen und die Brauchbarkeit aller Teile des Ganzen, an dem Tiere, genannt Weib, und vergleicht solche analogisch, ja, ich habe den Sinn dieses Wortes niemals deutlich verstanden, sagte mein Onkel Tobi. Analogie, versetzte mein Vater, heißt ein gewisses Verhältnis und Übereinstimmung, welches verschieht. Hier brach ein vertracktes Klopfen an der Türe meines Vaters Definition, wie seine Tabakspfeife, in Stücke und zertrat einer so merkwürdigen und sinnreichen Dissertation den Kopf, als jemals im Schoße der Spekulation erzeugt worden. Es gingen einige Monate hin, ehe mein Vater Gelegenheit finden konnte, glücklich davon entbunden zu werden. Und bis auf diese Stunde ist es, wegen Verwirrung und Mannigfaltigkeit unserer häuslichen Unglücksfälle, welche sich nun scharenweise auf die Fersen treten, ebenso problematisch als der Gegenstand der Dissertation selbst, ob ich im dritten Bande einen Platz dafür finden werde oder nicht. Zweites Buch, achtes Kapitel. Wer einigermaßen gut liest, wird ungefähr anderthalb Stunden gebraucht haben, seitdem mein Onkel Tobi klingelte und dem Diener Obadja befohlen wurde, ein Pferd zu satteln und zu Dr. Slope, dem Geburtshelfer, zu reiten. Niemand kann also mit Recht sagen, dass ich Obadja, poetisch davon zu sprechen und in Betracht, dass der Fall dringend sei, nicht Zeit genug zum Gehen und Kommen gelassen habe, obgleich moralisch und ernsthaft davon zu reden, der Mensch kaum so viel Zeit gehabt hat, die Stiefel anzuziehen. Stellen Sie sich also vor, doch das ist besser der Anfang des 9. Kapitels. Stellen Sie sich also eine kleine, quabblige, plattnasige Figur von einem Dr. Slope vor, von ungefähr 4 und einem halben Fuß perpendikularer Höhe mit einer Breite von Rücken und einer Janitscharentrommel von Bauch, worauf sich ein Feldwebel unter der Reitergarde nicht wenig hätte einbilden können. So sah der Umriss von Dr. Slopes Figur aus, welche, wie Sie wissen, wenn Sie Hogarths Zergliederung der Schönheit gelesen haben, wo nicht, so wünsche ich, dass Sie solche noch lesen, ebenso gewiss durch 3 Züge kalkiert werden kann als durch 300. So sag ich, war der Umriss von Dr. Slopes Figur beschaffen, wie er ganz langsam, Schritt für Schritt, durch den Kot daherschwankte auf dem Rückgrat eines kleinen, winzigen Rössleins. Nun stellen Sie sich Obadja vor auf einem Riesen von Kutschpferde, das er zum vollen Galopp geprickelt hat und der ihm mit aller Hast entgegenreitet. Ich bitte Sie, mein Herr, nehmen Sie doch einen Augenblick Anteil an dieser Beschreibung. Hätte Dr. Slope den Obadja in einer Entfernung von 1000 Schritten wahrgenommen, wie er in einem schmalen Fahrwege ungeheuerlich auf ihn zujagte, sollte nicht ein solches Phänomen dem Dr. Slope in seinen Umständen eine fürchterliche Erscheinung gewesen sein? Was konnte Dr. Slope tun? Er bekreuzigte sich. Warum nicht gar? Mein Herr, der Doktor war ein Katholik. Er hätte besser getan, sich im Sattelknopf festzuhalten. Das wohl. Ja, wie die Sache ging, hätte er lieber gar nichts tun sollen, denn wie er das Kreuz schlug, ließ er seine Peitsche fallen und als er solche zwischen seinen Knie und dem Sattelleder wieder fangen wollte, verlor er den Steigbügel und indem er den verlor, verlor er auch den Sitz im Sattel und über die Menge aller dieser Verluste, welches nebenher beweisen kann, wie wenig das Bekreuzigen nutzt, verlor der arme Doktor seine Geistesgegenwart, sodass er sein Tier seinem eigentlichen Schicksale überließ, seitwärts davon herunterpurzelte und mit seinem breitesten Teile 12 Zoll tief im Moraste versunken liegen blieb. Obadja zog zweimal seine Kapuze vor dem Doktor ab, einmal, als er fiel und als er ihn sitzen sah, wiederum unzeitige Höflichkeit. Hätte der Kerl nicht lieber sein Pferd anhalten, absteigen und ihm helfen können? Er tat alles, mein Herr, was er in seinen Umständen tun konnte, aber der Schuss des Kutschpferdes war zu heftig. Er ritt dreimal in einem Zirkel um Dr. Slope herum und als er sein Pferd zum Stehen brachte, geschah es mit einem solchen Schwall von Schlamm, dass Obadja lieber eine Meile weit davon weg hätte sein mögen. Kurz, in seinem Leben war Dr. Slope noch nicht so transsubstanziert worden, seitdem das Transsubstantieren Mode geworden ist. 10. Kapitel. Als Dr. Slope in das Hinterzimmer trat, worin mein Vater und mein Onkel saßen und ihre Unterredung über das Frauenzimmer hatten, war es schwer zu entscheiden, ob Dr. Slopes Gestalt oder seine Gegenwart sie mehr in Verwunderung setzte. Denn weil das Unglück sich so nahe beim Hause zutrug, dass Obadja es nicht der Mühe wert hielt, ihm wieder aufs Pferd zu helfen, so hatte er ihn, Obadja, so wie er war, ungestriegelt, ungebürstet und ungespült mit allen seinen Flecken und Klecksen hingeführt. Er stand wie Hamlets Geist, unbeweglich und stumm, an der Zimmertüre. Hier war eine schöne Gelegenheit für meinen Onkel Tobi, seinerseits über meinen guten Vater zu triumphieren, denn kein Sterblicher, welcher den Dr. Slope in dieser Tinte gesehen, hätte ableugnen können, dass meine Schwester es nicht gern hätte, es käme ihr ein solcher Dr. Slope so nahe. Allein das war ein Argumentum ad hominem und Spott und Hohn war nicht Onkel Tobis Sache. Dr. Slopes Gegenwart war um diese Zeit ebenso unerklärbar als die Art und Weise derselben, obgleich richtig ist, dass mein Vater erst die Woche vorher dem Dr. Slope davon Nachricht gegeben, dass meine Mutter am Ende ihrer Rechnung wäre und da der Doktor nachher nichts weiter davon gehört hatte, so was natürlich und politisch von ihm einen Spazierritt nach Shandy Hall zu machen, wie er tat, bloß um zu sehen, wie es da stünde.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 6. von 23 Folgen aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. In der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774.
Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Auch dieses Jahr, das ist sicher, wird eins der Festivals. Klar ist aber auch, dass sie immer wieder kämpfen müssen ums eigene besondere Format und Profil. Der schon traditionsreiche Winterjazz in Köln und der Festivalabend in Münster haben am Wochenende schon mal vorgelegt. Alles bleibt anders und also in Bewegung. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und weiß immerhin auch schon, welches Instrument 2024 öfter zu hören sein wird als sonst. Die Tuba. Sie beschäftigt uns im Playjazz Magazin und auch danach noch in der Reihe Round Midnight. Und auch beim Album der Woche wird Blech geblasen, allerdings mit der Trompete. Timo Nisterok ist gerade Mitte 20, gehört aber unbedingt in die Reihe der besonderen jungen Talente. Wenn es um die Konzerttipps geht, lade ich heute neben den normalen auch mal ein ins Theater. Und die erste neue CD am Start hat ein Duo vorgelegt. Florin Küppers spielt Gitarre, Juliana Blumenschein singt.
Es klingt eindeutig brasilianisch. Juliana Blumenscheins Familie hat Brasilien vor etwa 4 Jahrzehnten in Richtung Deutschland verlassen, von wo aus zuvor der Urgroßvater nach Brasilien ausgewandert war. Den Gitarrenpartner Florin Küppers hat Juliana Blumenschein dann beim Studium in Mannheim kennengelernt. In Between, die bei Double Moon erschienene CD der beiden, mischt brasilianische Sounds mit Standards des Jazz, etwa vom legendären Gesangstrio Lambert, Hendrix and Ross.
Alice told me